Hallo und herzlich willkommen bei Beziehungsweise Plus Minus, dem Podcast, in dem du dein Gegenüber ein bisschen besser verstehen lernst. Mein Name ist Ricarda Rasso und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es um die Unterschiede zwischen dem männlichen und weiblichen Hormonhaushalt. Mit dabei habe ich eine Dame vom Fach, die uns mehr dazu erzählen wird. Freue dich auf eine interessante Folge und bis gleich. Hi, schön, dass du auch heute zur neuesten Episode bei Beziehungsweise Plus Minus einschaltest. Bevor es gleich mit dem Gespräch losgeht, habe ich eine Bitte in eigener Sache. Ich teste gerade meinen Prototypen, mit dem ich dir dabei helfen möchte, einen Bereich in deiner Beziehung zu verbessern, in dem schon lange der Wurm drin ist. Vielleicht kennst du das ja. Du hast schon ein paar Mal mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin gesprochen und sie um Rat zu diesem einen speziellen Thema gebeten. Aber irgendwie funktioniert der Tipp in deiner Beziehung nicht. Du hast auch schon sonst so viel ausprobiert und doch will sich irgendwie nichts ändern. Aber hey, sonst ist in allen anderen Bereichen alles tippitoppi. Mein Prototyp beinhaltet ein Analysegespräch zu Beginn, eine zweiwöchige Umsetzungsphase, die mit einem Abschlussgespräch abgerundet wird. Wenn du von diesen Coaching-Sessions kostenfrei Gebrauch machen möchtest und sie testen möchtest, dann trag dich gerne unter dem Link in den Shownotes ein oder kontaktiere mich auf Instagram oder Facebook. Im Gegenzug wünsche ich mir von dir ehrliches Feedback zu diesem Prototypen. Genau, es ist dann also quasi eine Win-Win-Situation. Wenn das für dich interessant klingt, dann freue ich mich, dich unterstützen zu dürfen. Aber jetzt geht es wirklich los mit dem Gespräch rund um den männlichen und weiblichen Hormonhaushalt. Viel Spaß! Hallo zusammen! Ich freue mich, heute Nicole Bayer im Podcast begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die hormonelle Balance bei Mann und Frau. Aus meinen vorherigen Folgen weißt du bereits, dass männliche und weibliche Bedürfnisse sowie Qualitäten ihren Ursprung im Hormonhaushalt haben. Ich freue mich, endlich mit einer Person vom Fach im Podcast sprechen zu dürfen. Nicole hat selbst eine hormonelle Schieflage und vor allem die daraus resultierenden Konsequenzen erlebt, sich selbst viel Wissen angeeignet und den Weg zurück in die Balance gefunden. Jetzt ist es ihre Mission, Frauen dabei zu unterstützen, ebenfalls wieder in die hormonelle Balance zu kommen, mittels persönlicher Beratung und pflanzlicher Produkte und das alles ohne viel Aufwand. Was ich ebenfalls spannend finde, Nicole weiß nicht nur über den Hormonhaushalt von Frauen Bescheid, sondern auch von Männern. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, Nicole.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich mega, dass du der Einladung gefolgt bist.
Gerne.
Meine Liebe, vielleicht magst du uns direkt zu Beginn mal von deiner persönlichen Schieflage erzählen und wann das war und wie es dir damit ergangen ist und ja, im Prinzip, wie du auch wieder zurück in die Balance gefunden hast. Das, glaube ich, würde uns zum Einstieg sehr helfen.
Ja, gerne. Meine Disbalance hat im Endeffekt begonnen im Jahr 2015 mit einem einschneidenden Erlebnis. Und zwar hatte ich dort zu dem Zeitpunkt einen mittelschweren Autounfall. So habe ich mir nichts getan, außer dass es im Nachgang halt die Beschwerden kamen. Das heißt, es fing an mit Migräne, Kopfschmerzen, Müdigkeiten, Schlafprobleme, Wassereinlagerung. Mhm. Natürlich hatte da auch eine große Rolle einfach der körperliche Zustand durch Schiefstellung von Wirbelsäule und so weiter eine Rolle. Nachdem die im Endeffekt behoben war, konnte mir irgendwann keiner mehr helfen. Weder Heilpraktiker noch Ärzte. Die Werte waren soweit in Ordnung und keiner konnte sich das sonst noch irgendwie erklären, wie das kam. Es wurde dann zu chronischen Sachen diagnostiziert. Also habe ich mich dann irgendwann selbst auf den Weg gemacht, nachdem es dann hieß, ja, Nicole, du müsstest jetzt mal die Pille absetzen. Wir müssen doch mal schauen, was da genauer ist mit deinem Hormonhaushalt. Mhm. Naja, die größte Panik zu diesem Zeitpunkt war jetzt nicht, dass ich keinen Partner hätte oder nicht alt genug bin. Schließlich bin ich jetzt 34, also es wäre auch an der Zeit gewesen. Verheiratet zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, aber schon in einer Beziehung. Aber die Angst war da, wie sollte ich denn das Ganze jetzt aushalten? Ich kam mit mir selber kaum noch gesundheitlich zurecht. Migräne brauche ich jedem, der es nicht zu erzählen, dass man dann einfach komplett game over ist. Da möchte ich mich dann auch nicht um ein Kind kümmern oder sonstige Dinge tun, wenn ich schon den Haushalt nicht schaffe.
Ja.
Ja, und daraufhin habe ich dann erstmal nach einer Alternative gesucht. Das war dann Mitte 2018 habe ich nach Alternativen gesucht. Da bin ich dann irgendwann durch Internetrecherche auf das Basalthermometer gestoßen. Mhm. Und fand das plötzlich sehr interessant, weil, ja, wann hat man sich mit der Pille beschäftigt? Mit 16 schon mal, dann mit 18 zum Schluss. Ich habe sehr spät erst genommen, die Pille. Da war das noch nie die Rede. Pearl Index kannte man. Mhm. Und dann hat plötzlich gesehen, Basalthermometer, ach guck mal da, das ist ja im Endeffekt genauso sicher wie die Pille. Wir reden da von, dass die Pille bei 0,1 bis 0,9 liegt bei dem Pearl Index und das Symptothermal, also in Verbindung mit dem Zervixschleim, zu beobachten bei 0,2 bis 0,6. Und da dachte ich, naja, dann wird das eine Alternative sein. Aus Angst damals trotzdem noch, und man hat ja Geld ausgegeben, habe ich tatsächlich noch mein Blister komplett fertig genommen.
Ja, war ja nicht günstig, so eine Pillenpackung. Also,
ja, genau. Wie sagst du das? Wenn man sich ja nicht einmischen, natürlich habe ich das mit meinem Partner abgesprochen. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass man in solchen Entscheidungen den Partner mit einbezieht. Das stärkt einmal das Vertrauen untereinander. Und schließlich ist es auch nicht nur eine Sache für Frauen alleine.
Richtig, ja. Zu sowas gehören immer zwei.
Genau, besser ist das. Sonst steht der eine mit Kind da und wollte es gar nicht. Ja, und dann war es Ende 2018 war es dann soweit, ich habe abgesetzt. Und mit dem Absetzen kam eine Erleichterung zustande. Das heißt, ich habe plötzlich viel deutlicher wieder Farben gesehen. Dieses benebelte Gefühl, wovon Frauen reden, das war plötzlich weg. Meine Kopfschmerzen haben nachgelassen sofort. Es war einfach unbeschreiblich schön. Natürlich hat dieses Gefühl nicht konstant, bis es zum 100%igen Besserung ging, angehalten. Und da hat mich dann eine Freundin auf eine Tupperparty, kann man nicht sagen, aber im Endeffekt ist es eine Tupperparty mit dem Thema Hormone. Mhm. Da war ich dann plötzlich angefixt. Dort habe ich die Jamswurzel kennengelernt. Mhm. Und siehe da, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr ging es mir dann wirklich komplett gut. Mein Hormonhaushalt ist gestützt. Und damit habe ich mich dann natürlich weiter auf die Suche gemacht. Woran liegt das Ganze? Habe mich in das Fachthema eingelesen, eingearbeitet. Ja, bis hin zu der Selbstständigkeit dann.
Ja, genau. Selbstständigkeit ist auch der interessante Punkt hier. Wir zwei, wir kennen uns nämlich aus der Startup-Klasse und ich fand das ein Geschenk des Himmels, als ich beim Kickoff erfahren habe, dass du dich mit Hormonen beschäftigst. Da war mir schon klar, dass ich dich hier in den Podcast einladen werde. Vielen herzlichen Dank erstmal, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Jetzt kann ich mir vorstellen, also, dass sich einmal viele Frauen darin auch wiederfinden. Ich persönlich habe die Pille abgesetzt 2017, also vor 3 Jahren, und habe meine Frauenärztin war damals überhaupt nicht amused und wollte mir am liebsten noch die Spirale andrehen, die ich dann abgelehnt habe. Und es hat bei mir aber auch eine Weile gedauert, bis ich auf das Basalthermometer gekommen bin. Dann war ich schon wieder in einer Beziehung, beziehungsweise in der Beziehung, die ich jetzt führen darf, und habe dann da auch tatsächlich meinen Partner mit in die Verantwortung genommen. Und habe gesagt, so, pass auf, so funktioniert der weibliche Zyklus. Und wenn du darüber Bescheid weißt, dann weißt du mich auch einfach besser zu nehmen. könntest du uns vielleicht mal sagen, wie der Hormonhaushalt von der Frau im Normalfall aufgestellt ist?
Ja, wie er aufgestellt ist, wäre natürlich jetzt schöner, eine Grafik zu zeigen. Mhm. Aber da das ja in einem Podcast nicht geht, ist es schon ein bisschen schwer, das Ganze zu erklären. Weil man müsste erstmal die Frage klären, was sind überhaupt Hormone? Ich rede davon, weil es für mich Alltag ist, aber viele da draußen kennen gar nicht das Thema Hormone, außer dass es ja mit dem Uterus zusammenhängt und meinen Zyklus beeinflusst. Aber da ist noch wesentlich viel mehr. Hormone sind eigentlich unsere Botenstoffe. Das heißt, sie werden vom Hypothalamus oder der Hypophyse gesteuert, um an die verschiedenen Organe Informationen zu tragen. Damit man ein bisschen besser weiß, was Hormone sind, kann man es mit einer Reaktion, also mit Gefühlen verbinden. Im Endeffekt, wie wir vor uns schon mal unterhalten haben, Testosteron ist so ein bekanntes Ding. Nach dem Sport wird das gerne ausgeschüttet, genauso wie Noradrenalin. Man fühlt sich nach dem Sport halt selbstbewusst. Man könnte Bäume ausreißen und richtig männlich, sage ich mal, fühlt man sich danach. Mhm. Genauso gibt es dasselbe, beim Sex wird das ausgeschüttet, es wird auch für uns Frauen nach dem Sex Testosteron ausgeschüttet. Das ist auch dieses Gefühl, was man nach dem Sex hat, boah, die Welt ist einfach nur toll. Das ist einfach nur geil, man liegt total selbstbewusst, die Fältchen sind egal, der Bauch ist egal, die Zellulite spielt schon lange keine Rolle mehr zu dem Zeitpunkt. Das ist das Testosteron, wovon wir reden, weil auch wir Frauen haben einfach Testosteron, so haben aber auch Männer, die unsere weiblichen Anteile mit vorhanden halt wesentlich geringer, also wir Testosteron geringer haben. Mhm. Auch Cholesterin oder Insulin ist ein Hormon und das ist halt durchs Essen halt auch bekannt geworden. Im Endeffekt kann man damit was verbinden. Ja, und ganz wichtig halt Dopamin und Serotonin für Glück und Freude bekannt. Mhm. Damit man mal so ein bisschen einsortieren kann, das Ganze, was sind Hormone? Damit man es noch genauer dahin kommt, was es sind, haben Hormone nicht nur einen Einfluss darauf auf unseren Zyklus und auf unser Sexleben, sondern sie haben einfach noch einen Anteil an all unseren Organen. Das heißt, egal ob Leber, ob Pankreas, also Schilddrüse spielt da eine Rolle, unsere Haut, Thymusdrüse, also das Darm, überall hinein spielen die Hormone eine große Rolle. Deswegen ist es ein sehr großes Thema und es wird häufig halt nur runtergebrochen auf ein Zyklusthema. Mhm. Ja, sehr spannend und sehr groß. Also ich könnte noch länger reden, aber damit man es irgendwo ein bisschen weiß, damit man auch seine Beschwerden so ein bisschen zuordnen kann. Die Aufgaben von Hormonen liegt da drin, im Endeffekt zum Beispiel für den Auf- und Abbau für Knochen zuständig zu sein. Sie regulieren unsere Körpertemperatur. Sie sind für den Schlaf- und Biorhythmus zuständig. Sie regulieren unseren Wasserhaushalt. Sie sind aber auch für unser Gedächtnis zuständig, was wahrscheinlich gerade in einer Beziehung wichtig ist. Warum konntest du das nur vergessen? Das war doch so wichtig.
Interessant, ja.
Also nein, das ist nicht böse gemeint gewesen. Das kann man dann wirklich mal glauben. Das ist auch ein Zeichen einfach, dass der Hormonhaushalt nicht in Ordnung ist. Genauso unser Blutdruck, also Bluthochdruck oder niedriger Blutdruck, ist dafür ein Zeichen. Natürlich Wachstum und Pubertät, das ist, glaube ich, bekannt auch schon. Aber auch unseren Energiehaushalt beeinflusst es sehr. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, weil ich kenne das an meinem eigenen, ja, in meinem eigenen Situation sehr gut, dass ich einfach energielos war. Früher konnte ich locker eigentlich 20 Stunden arbeiten, 4 Stunden geschlafen und dann ging das weiter. Das war überhaupt kein Ding mehr. Und plötzlich war ein 8-Stunden-Job mir einfach nur noch zu anstrengend. Ich bin von der Arbeit gekommen auf die Couch und da war nichts mehr. Mhm. Hätte ich keinen verständnisvollen Partner gehabt, möchte ich nicht wissen, wie das geendet wäre. Also wenn wirklich mal jemand sagt, er kann nicht mehr, dann kann er nicht mehr. Ich habe da auch früher gerne dazu gehört, dass ich gesagt habe, Mensch, stell dich doch nicht mal an, das bisschen arbeiten, hahaha. Nee, aber man kommt selber an die Grenze und man kann den anderen nicht einschätzen. Weil gerade wenn eine Disbalance besteht, hat es großen Einfluss da drauf. Und dann kann man auch in der Beziehung einfach mal lernen, Rücksicht zu nehmen, weil man ist krank. Das ist nun mal Fakt dann. Ja, zudem spielt eine große Rolle Stimmung und Gefühle. Auch das ist ja, glaube ich, in Beziehungen immer ein sehr heißes Thema. Gerade wir Frauen neigen ja dazu, zu unserem Zyklus hin etwas schlechter gelaunt zu sein. Und da war ich persönlich selber überrascht, weil was lernt man in der Schule oder als Kind schon, weil Papa davon lästert oder so. Mhm. Ja, Mama hat ihre Tage, lass sie mal in Ruhe. Oder ja, geh mal lieber weg, die hat ihre Tage. Ja, so war es normal. So wurde es zumindest immer hingestellt. Und dann, tatsächlicherweise ist das nicht normal. Das heißt, auch diese Stimmungsschwankungen, also diese Launen sind wiederum ja ein Zeichen von einer Disbalance.
I couldn't agree more, ehrlich mal. Danke, danke, dass du das bestätigst. Vielen, vielen Dank. Also tatsächlich ist es so, dass in dem Moment, wo alles in Balance ist, dann spürt man auch diese Ausschläge nicht so krass. Also, oder überhaupt, dass sich der Zyklus verändert vom Eisprung hin zum Abbau der Schleimhaut, finde ich, dass man diese Ausschläge gar nicht so merkt und dass man gar nicht so launisch ist.
Genau. Man ist überhaupt nicht so launisch. Man kann es eigentlich ganz locker ab. Das ist überhaupt kein Thema. Man muss auch nicht den ganzen Tag dann heulen oder nur, wenn man gesagt kriegt, das Wetter ist blöd, fängt man ja gerne mal schon an zu weinen, wenn die Tage dann kommen. Das ist einfach nur ein Zeichen auf eine Disbalance. Das kann man wieder in den Griff bekommen. Und das war das Ausschlaggebende, warum ich irgendwann gesagt habe, das muss raus in die Welt. Und natürlich finde ich es jetzt extrem toll, über den Podcast jetzt hier nochmal raus in die Welt zu kommen, weil es ist nicht normal und da möchte ich gerne helfen.
Mhm. Super, vielen herzlichen Dank. Wie ist es denn bei Männern? Wie ist denn da, sage ich mal, der Hormonhaushalt in der Regel aufgestellt? Das ist ja dann doch, gibt es ja signifikante Unterschiede, oder?
Naja, das Hauptsignifikante ist eigentlich der Testosteronhaushalt.
Mhm.
Der ist halt bei den Männern wesentlich stärker ausgeprägt, aber das heißt nicht, dass Männer keine eine Dysbalance kriegen können. Also bei Männern äußert sich das natürlich anders da. Die sind da gar nicht so mit dem Zyklus gestrickt wie wir. Bei denen ist es dann häufig, wenn man sagt, oh, der ist ja gar nicht mehr männlich. Der macht sich, kuschelt sich gerne nur noch ein, ist eigentlich sehr ruhig, zurückhaltend, möchte gar nicht mehr so gerade raus, fühlt sich nur noch von der ganzen Situation überfordert. Das ist immer ein Zeichen darauf hin, dass auch Männer einfach eine Disbalance haben, die man auch wieder ausgleichen kann, dass sie sich einfach gestärkt und männlich fühlen, auch ausgeglichener sind und somit auch wesentlich mehr wieder abkönnen.
Ja, ich sage zum Beispiel, also vielleicht kannst du mir das bestätigen oder auch nicht, keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch die ganze Zeit nur Quatsch. Meinem Verständnis nach haben wir Frauen jetzt mal ganz, ganz in Extremen gesprochen, einen monatlichen Zyklus und der Mann hat eher einen täglichen Zyklus. Ja, also dass er morgens noch mit Testosteron sehr voll ist und dass dieses Testosteron sich über den Tag halt verbraucht und dass er die sogenannte Cave Time, also die Höhlenzeit, wo er mal eine Stunde nach der Arbeit nur für sich ist und sein Testosteron für sich einfach, ne, dass er Aktivitäten nachgeht, die ihm halt Testosteron aufbauen lassen, damit er halt einfach wieder auch in die Balance kommt. Ist das richtig, was ich da erzähle?
Natürlich haben Männer keinen richtigen Zyklus, das ist klar. Und ich glaube, wir alle sind ja im Endeffekt doch nach dem Mondzyklus zum Schluss wieder ausgerichtet. Aber auch ein Mann hat im Endeffekt definitiv seine Phase, wo er das wieder aufarbeiten muss. Nicht ausarbeiten, sondern aufarbeiten. Und das kann er halt auch nur, wenn die Sachen gegeben sind. Natürlich arbeitet jeder seine Sachen anders ab, hat auch viel mit unserem Stresshormon, dem Cortisol, zu tun. Weil Cortisol zieht nun mal an den männlichen Hormonen sowie an den weiblichen Hormonen. Und das führt dann zum Schluss, dass ein Mann sich gerne zurückzieht. Weil Männer sehr häufig die Energie einfach aufladen, wenn sie alleine sind und das tun können, was ihnen Spaß macht. Und da geht es dann zum Schluss nämlich drum. Wir Frauen wissen teilweise gar nicht mehr, was uns Spaß macht, sondern wir hasseln den ganzen Tag nur noch von Job über Putzen, über Kinder, über noch einen Zweitjob und keine Ahnung was. Und wir vergessen, dass wir auch mal Ruhe brauchen, weil Stress ist der Hauptauslöser für die Disbalancen, die wir haben.
Wasser auf meine Mühlen, danke. Das erleichtert mich jetzt wirklich sehr. Ja, du hast vollkommen recht, dass wir es häufig beide auch, also ich finde auch manchmal beide Geschlechter nicht wissen, was ihnen Spaß macht und wie unterschiedlich die Form von Ruhe auch sein kann. Ne? Also welche Ruhe brauchen wir als Frau, um uns zu regenerieren und welche Form von Ruhe braucht der Mann, um sich zu regenerieren?
Aber auch gerade diese Regenerationsphasen, die sind nicht nur unterschiedlich zwischen Mann und Frau, die sind auch nochmal unterschiedlich zwischen jeder Frau. Ich glaube, du hast andere Sachen, die du machst, um wieder zur Ruhe zu kommen, wie ich machen würde. Mhm. Also da wirklich jeden den Freiraum lassen und sich selber ganz wichtig den Freiraum zu gönnen, weil wir Frauen sind ja doch da einfach das betroffenere Opfer durch die Pille halt.
Aha. Ja, das ist sowieso sehr interessant. Auf die Pille wollte ich jetzt also als nächstes zu sprechen kommen. Ich persönlich habe die Pille angefangen zu nehmen im Jahr 2007, als ich 17 war. Habe sie dann 10 Jahre lang genommen und ich habe dann auch zum Schluss immer mehr gemerkt, dass es hier so eine Pillenmüdigkeit bei mir einfach einstellt. Also ich habe einen Blähbauch gehabt und wusste nicht, wo der herkommt. Fand es natürlich mega bequem, die Pille ab und zu mal durchzunehmen und so die in Anführungsstrichen Periode zu schieben, weil eine Periode ist es ja nicht. Es ist eine Abbruchblutung, die quasi dem Körper nur vorgegaukelt wird. Ne? Und nach 10 Jahren hatte ich irgendwie das Bedürfnis, sie loszuwerden und habe halt, das Krasse war, als ich sie abgesetzt habe und mein erster, also das fand ich ziemlich cool, also da bin ich auch meinem Körper ziemlich dankbar, dass mein Zyklus sofort wieder angesprungen ist. Und als ich mich dem ersten Eisprung hingegangen bin, ich war einfach so überfordert mit dem Testosteron. Sorry, ich war so spitz, das gibt's überhaupt nicht. Also da wurde mir aber auch einfach erst einmal klar, wie gedämpft ich eigentlich die letzten Jahre unterwegs gewesen bin. Vielleicht kannst du uns was zur Antibabypille sagen. Das ist, glaube ich, für viele interessant, sowohl für Männer als auch für Frauen.
Also wirklich ein großer ausschlaggebender Punkt ist, wie du schon gesagt hast, wenn die Pille abgesetzt hast, kommt das Lustempfinden wieder. Das ist wirklich so, dass es durch die Pille halt der ganze Fall ist, weil auch diese geringere Lust ist schon ein Zeichen wieder auf unsere Dysbalance, die wir haben können. Das heißt, an alle lieben Frauen da draußen, wenn ihr keinen Bock auf Sex habt, so häufig wie das euer Mann will, ist nicht euer Mann krank, sondern ihr müsst was tun, weil auch wir Frauen sind eigentlich ja so konzipiert worden, dass wir Bock auf Sex haben.
Amen.
Ganz wichtig. Jetzt nur zu der Sache, wie kommt das Ganze zustande? Und zwar, glaube ich, hat jeder schon mal gehört, dass der Zyklus im Endeffekt durch unseren Eisprung getrennt wird. Vor dem Eisprung ist ein großes Thema das Östrogen und nach dem Eisprung im Endeffekt unser Progesteron. So, jetzt ist das im besten Falle, wenn der Eisprung kommt, steigt unser Progesteronhaushalt an. Hat den Hintergrund, dass sich ein Kind eigentlich einnisten kann oder könnte. Das heißt, wir brauchen Progesteron, damit eine Schwangerschaft zustande kommt. Wenn eine Schwangerschaft nicht zustande kommt oder das Ei nicht befruchtet wird, fällt der Progesteronspiegel wieder ab auf den Normalbereich und die Welt ist einfach wieder in Ordnung, die Periode kommt und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Jetzt ist aber, wie du vorhin schon gesagt hast, im Endeffekt durch die Pille das Ganze ja abgehindert. Egal, ob man da jetzt Zwischenblutung kommen lässt oder nicht kommen lässt. Es wird im Endeffekt ja die ganze Zeit dem Körper vorgegaukelt, er wäre schwanger. So, und das heißt im Endeffekt, es findet gar kein Progesteronanstieg mehr statt, weil der Körper ja gar nicht den Impuls kriegt, so, wir brauchen jetzt Progesteron, fang mal an, das Ganze zu produzieren. Das ist nicht der Fall, sondern es fällt, würde sich theoretisch einfach nur halten. So. Dem Halten ist es nicht ganz so getan, weil unser Hormonhaushalt oder unsere Hormonsynthese im Endeffekt aufgebaut ist wie so ein Wasserfall. Also das entsteht alles oben im Cholesterin und zum Schluss unten kommen dann Cortisol, kommen Testosteron, Östrogene, kommt es zum Schluss alles raus, weil alles wird aus allem produziert wiederum. Also das ist nicht, dass es eine eigene Schiene hätte, sondern es entsteht daraus. Auch schöner zu vergleichen mit so einem Champagnerturm. Ich glaube, jeder kennt einen Champagnerturm oder hat es zumindest ein Bild vor Augen. Und das ist auch, wenn ich das oben befülle und die Gläser alle optimal stehen, wird alles befüllt. Was ist aber jetzt, wenn ich ein Glas irgendwo rausnehme? Darunter entsteht einfach ja Leere. Die Gläser bleiben leer. Woanders wird es noch gerade so befüllt, aber die bleiben leer. Und so ist es nämlich, wenn ich Cortisol brauche. Cortisol ist unser Stresshormon. Das heißt, je mehr Stress ich in meinem Leben habe, umso schlimmer wird Cortisol produziert. Und das habe ich jetzt sehr viele Frauen. Das ist auch der Unterschied, warum manche eher unter Störungen leiden als andere. Jemand, der wirklich seinen Stresshaushalt im Griff hat, ist das alles gut. Aber es spielt halt auch eine Rolle, was passiert denn häufig? Wie bei mir war es in 2015 ein Autounfall. Das war purer Stress für meinen Körper. Da spielen dann plötzlich so viele Sachen rein. Einmal das Adrenalin, was ausgeschüttet worden ist, was dann auch viel länger anhält. Dann geht es weiter von, du willst weiter arbeiten, du musst das bezahlen, du musst jenes bezahlen. Dein Körper ist nicht in Ordnung. Dein Körper kämpft dauerhaft gegen die Symptome an, die er hat, um sich ja selbst wieder zu heilen und zu reparieren. Dann hast du Stress von der Arbeit, dann hast du Stress hier. Andere haben einfach ein Trauma, womit sie nicht zurechtkommen, was jahrelang Stress auslöst. Oder ein Sterbefall in der Familie oder ein Angehöriger, der gepflegt werden muss. Das ist alles Stress, auch wenn wir es im ersten Moment gar nicht wahrnehmen als Stress, muss der Körper konstant produzieren. Und das ist Cortisol. Und Cortisol ist das Problem daran, entsteht aus Progesteron. So, das heißt also, je mehr Stress wir haben, umso niedriger wird unser Progesteronhaushalt. Und Progesteron, wenn das nicht mehr da ist, entstehen halt ganz schlimme Symptome im Endeffekt. Oder ganz schlimme nicht, aber es entstehen Symptome und ist einmal aus dem Ganzen, aus der Balance gerissen, ist es halt erstmal schwer, das alleine wieder in den Griff zu kriegen. Es ist nur eine kleine Disbalance, schafft der Körper das, indem man die Pille absetzt und er merkt dann, oh gut, muss ich wieder produzieren, hat im besten Falle, der Darm ist in Ordnung, Vitalstoffe sind aufgefüllt, dann klappt das alles von alleine. Und dann gibt es die Situation, wo einfach die Nebenniere eine große Rolle spielt. Solange die zu viel Cortisol produziert, muss ich mich an andere Sachen noch zusätzlich unterstützen, um wieder in die Balance zu kommen.
Was sind so Symptome, die sich zeigen können?
Also so diese Standardsymptome sind im Endeffekt Haarausfall, Launen, nahm Wasser gebaut, Kopfschmerzen, Migräne, Wasseransammlungen, Libido-Schwäche sind Thema. Dann sind noch Thema Stressüberempfindlichkeit, dass man den Stress halt gar nicht mehr so aushalten kann. PMS ist auch ein typisches Zeichen dafür, also das prämenstruale Syndrom, was vor der Periode stattfindet. Mhm. Ja, psychische Labilität, Schmierblutung vor der Regel, trockene Augen, auch dieses Jucken im Ohr, was vielleicht der ein oder andere kennt, sind Anzeichen dafür. Selbst Frauen oder ich mit Anfang 30 habe unter Hitzewallungen gelitten, nicht weil ich in Wechseljahren war, sondern weil mein Hormonhaushalt nicht mehr so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Schlafstörungen oder überhaupt Schlafmangel, mangelndes Selbstbewusstsein, sind so viele Sachen, die einfach darauf hin zeigen können.
Krass.
Ja.
Krass. Und sind das jetzt nur Symptome, die nur bei Frauen auftreten, oder sind das auch wirklich Symptome, die bei Männern auftreten können?
Also ich habe auch wirklich Kunden, die auch schon Probleme haben. Natürlich haben die weniger in die Richtung, was jetzt Weiblichkeit angeht, von Zyklusproblemen oder Unterleibsschmerzen, sondern die tendieren dann wirklich auch, dass sie psychisch labil sind, dass sie im Endeffekt ja auch das Stress nicht mehr abkönnen, keinen Bock mehr auf Sex haben. Und das ganz große Thema für Männer ist das mangelnde Selbstvertrauen daran. Kann man es eigentlich sehr schnell erkennen, nur dass es Männer halt ungern zugeben wollen.
Ja, verständlich. Also, ja. Ne, wer gibt das schon gerne zu? Wow. Ja, klar, Wahnsinn. Also, ich meine, vor allem diese ganzen Symptome dann ja auch quasi in Beziehung zueinander zu setzen. Ne? Das passiert ja, sage ich mal, normalerweise, wenn man jetzt zu einem, keine Ahnung, zu einem Andrologen oder zu einem Gynäkologen geht, da passiert das jetzt nicht. Ich meine, ne, ist ja kein Geheimnis. Du unterstützt Menschen dabei. Du hast selber gerade gesagt, du hast Kunden. Wie läuft denn eine Beratung bei dir ab? Also was passiert da?
Also es gibt verschiedene Varianten, die man halt wählen kann. Momentan ist es halt schwerer, nach draußen zu gehen und wirklich im hauseigenen Wohnzimmer eine Party einfach mal abzuhalten, um über das Thema aufgeklärt zu werden, wo man dann schon Kleinigkeiten entgegenkommen kann, wie mit Jamswurzel, die ich dann immer gerne verkaufe, weil die wirklich sehr gut schon mal hilft gegen die ersten Symptome. Wenn dann natürlich mehr passieren muss, mache ich Einzelberatungen, eins zu eins, unterstütze das Ganze, habe jetzt auch ein neues Programm ausgearbeitet, wo man im Endeffekt dazu diese starke Disbalance relativ schnell in den Griff bekommt, wo du gezielt auf dich abgestimmt einen Fahrplan bekommst, sage ich jetzt mal, was du zu tun hast, damit dein Körper halt mit allen wichtigen Sachen versorgt ist, dass er insgesamt betrachtet, halt einfach arbeiten kann und sich selbst wieder regenerieren kann.
Das ist ein sehr schönes Wort. Finde ich sehr wichtig, dass wir daran glauben, dass der Körper sich selbst wiederherstellen kann. Weil im Prinzip ist die Natur darauf ausgelegt, sich selbst wiederherzustellen.
Genau. Was er ja im Endeffekt in regelmäßigen Abständen auch definitiv tut, wenn er alles hat. Das ist im Endeffekt, du kannst ein Auto haben, aber wenn du kein Benzin reinkippst, wird das Auto nur eine gewisse Zeit laufen. Jo. Wenn du Benzin reinkippst und kein Öl mehr reinkippst, wird es auch nur eine gewisse Zeit funktionieren.
Jetzt interessiert mich das aber doch, die Jamswurzel. Was ist denn so besonders an ihr? Ich bin mit dem einen oder anderen Zuhörer auch interessiert.
Ja, also man kann natürlich mit verschiedenen Pflanzen das Ganze halt unterstützen oder stimulieren. Darunter gibt es viele Pflanzen. Wichtig ist, dass die Pflanze halt einen Progesteroncharakter hat. Das heißt, es gibt Pflanzen mit einem Diosgeninanteil oder einem unterschiedlich hohen Diosgeninanteil. Und das wiederum ist die natürliche Vorstufe vom Progesteron. Das heißt, das kann der Körper wirklich alleine wieder ins Progesteron umwandeln, ohne dass ich in den Hormonhaushalt eingreifen muss. Greife ich nämlich jetzt mit einer Progesteronspritze ein, also mit irgendwas Künstlichem, gebe ich dem Körper wieder irgendwas vor Und wie wir ja vorhin schon mal hatten, alles entsteht ja wieder aus allem. Das heißt, ich greife zu sehr wieder in dieses System ein, in dieses Zahnräder ein, kann also auch nicht funktionieren. Deswegen ist dieses Dioskonien so wichtig. Das hat neben der Jamswurzel im Endeffekt die Passionsblume, die Schafgarbe, das Nachtkerzenöl, das hat man schon mal gehört. In manchen Cremes ist gerne drin oder Tagescremes, Gesichtspflege. Mama hat es vielleicht schon mal in den Wechseljahren benutzt oder so. Daher ist es ein Name. Und die Jamswurzel. Und die Jamswurzel hat halt den Vorteil, dass sie die größte Menge an diesem Dioskonin-Anteil mit dabei hat. Plus zusätzlich hat die Jamswurzel halt den Vorteil, dass sie entzündungshemmend wirkt, krampflösend. Es ist auch als natürliches Schmerzmittel bekannt, nur nicht so in Deutschland, sage ich jetzt mal, weil hier ist es auch nicht so, dass es angebaut wird. Mhm. Es hilft bei rheumatischen Symptomen, es ist zyklusregulierend und ein Verjüngungsmittel eigentlich auch. Ja.
Hoho. Interessant. Also tatsächlich kann ich von all dem die Schafgarbe schon auch als Tee. Ach, okay. Ja. Aber bitte erzähl weiter.
Ja, als Tee ist ganz wichtig. Gut, dass du das sagst. Für mich schon wieder viel zu selbstverständlich. Man kann all die Pflanzen als Tees zu sich nehmen, auch als Kapseln zu sich nehmen. Wichtig ist aber dabei, alles, was wir über den Mund einnehmen, muss zur Entgiftung über die Leber. Selbst der grünste Salatblättchen muss über die Leber zum Entgiften. Und damit tun wir wieder dem Körper im Endeffekt so eine Kleinigkeit an, indem wir es ihm wieder schwer machen. Deswegen ist es sinnvoll, die Jamswurzel als Creme zu kaufen, weil ich die von außen auftragen kann. Zusätzlich cremt man die an dünne Hautstellen mit Fettanteil, damit der Körper einfach die Creme viel schneller oder die Jamswurzel viel schneller verarbeiten kann. Also daher, wer was tun will, Creme ist super. Empfehlen kann ich die Magic Yams Creme.
Cool. Äußerst interessant. Ja, also das, wo du mit der Leber gerade wieder sagst, aber beim Pille absetzen ist es ja auch ganz wichtig, dass man eine Zeit lang auf den Alkohol verzichtet, weil der Körper ja so krass mit Entgiften beschäftigt ist, dass halt Alkohol, sag ich mal, der Todesstoß ist. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass es bei mir eine Phase gab, 2 Jahre nach der Pillenabsetzung, sagt man das so, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, war es so gewesen, dass ich Alkohol wirklich ganz schlecht auch vertragen habe. Also ich 2 Glas Wein und ich war blau. Also wirklich, ich bin schwankend aus der Kneipe raus und habe hier gerade so nach Hause gefunden, habe mich auch bei meinem Freund nicht abgemeldet, der total besorgt nach Hause gekommen ist und die Tür stand halt offen und also wirklich ganz, ganz bescheuert. Also einfach nur die Ausmaße, wie krass der Körper mit Entgiften beschäftigt ist und was, ne, dass man da auf solche Sachen besser verzichten sollte. Nikotin, da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber sprechen, dass man das besser lassen sollte.
Also das Entgiften ist sehr wichtig. Das machen wir dann halt gerade in dem Fahrplan, dann in dem persönlichen auch. Wo stehst du? Wann hast du abgesetzt? Müssen wir das noch zusätzlich extrem unterstützen, dass, sag ich mal, die Giftstoffe aus dem Körper kommen? Oder bist du schon drüber, dass man im Endeffekt nur noch die Leber unterstützt? Weil da gibt es verschiedene Herangehensweise. Was halt gerade in so Sachen empfehlenswert ist, ist ein Leberwickel, um die Leber zu unterstützen. Also auch wenn ihr mal einen über Durst getrunken habt, Leberwickel kann ich empfehlen. Könnt ihr auch einfach googeln. Im Endeffekt geht es darum, dass man ein warmes, feuchtes Handtuch nimmt, das gut ausringt, dann auf den Bereich der Leber legt, darauf eine Wärmflasche und darauf halt nochmal ein Handtuch, dass man das Ganze einpackt und dann unterstützt man durch diese warme Feuchtigkeit, dass die Leber viel besser durchblutet ist und das alles viel schneller abbauen kann. Kein Anreiz, um mehr zu trinken.
Nein! Nee, tatsächlich nicht. Aber was ich ja auch ganz wichtig finde, und das hast du gerade eben schon mit einem Nebensatz gesagt, dass es halt einfach pflanzliche Stoffe sind, ne? Und dass es halt eben keine chemischen oder künstlichen Stoffe sind, die in den Haushalt eingreifen, weil einfach nichts, was im Labor entsteht, so nah dran ist wie die Natur selbst. Es ist einfach so. Also da.
Genau.
Ich weiß, vielleicht wenn jemand hier im Labor arbeitet von meinen Zuhörern und sagt, nein, nein, das stimmt nicht. Die Erfahrung zeigt doch ein bisschen was anderes, finde ich.
Genau, es ist halt im Endeffekt, was die Chemie nicht, also Chemie kann wirklich sehr viel. Ich danke an Ibuprofen, keine Frage, sonst wüsste ich nicht, wie ich die erste Zeit überlebt hätte. Aber es ist halt gerade in diesem ja, Hormonhaushalt, es ist wie ein Zahnrad, das so ineinander greift, wie so eine Schweizer Uhr im Endeffekt, nur eine Kleinigkeit, Unterschied und das Ganze greift nicht mehr ineinander. Und da spielen halt die ganzen Sachen, die Einflüsse am Tag eine große Rolle. Habe ich zu dem Zeitpunkt wenig Stress? Habe ich mehr Stress? Habe ich Bewegung gehabt? Habe ich keine gehabt? Und das kann ich halt einem chemischen Produkt gar nicht so vorgeben. Und da ist das ganze Problem, weil es halt einfach ja, zu feinfühlig ist, das System.
Jetzt haben wir vorhin auch noch viel über Cortisol gesprochen und Stress überhaupt. Ich weiß nicht, haben Kunden irgendwann mal erzählt, dass sich der Stress in der Beziehung auch gelöst hat, in dem Moment, wo ihr Hormonhaushalt wieder in Balance war?
Naja, der Stress löst sich im Endeffekt, welche Einstellung ich zu dem Stress habe. Natürlich bin ich in der Beziehung schnell mal gereizt, ich bin genervt von meinem Partner. Das wiederum sind aber Anzeichen für meinen Hormonhaushalt. Weil sind wir mal ehrlich, ist denn wirklich die Zahnpastatube, die nicht zugemacht worden ist, das Ausschlaggebende für einen Streit in meiner Beziehung? Wahrscheinlich eher weniger. Nur wir können nicht aus unserer Haut heraus. Das kenne ich von mir zugute. Ich habe Themen angefangen zu streiten und wusste innerlich genau, was machst du denn da gerade? Warum öffnest du denn überhaupt den Mund? Und innerlich wusste ich, ich muss jetzt die Klappe halten, weil das bringt hier gerade nichts, was du tust. Aber ich habe mich selber weitergereden gehört. Mhm. Und das ist das Problem, was wir Frauen haben. Wenn wir nicht in der Balance sind, sind wir nicht in unserer inneren Mitte. Das heißt, wir sind eigentlich sauer auf irgendwas anderes und nicht auf die Zahnpastatube, die nicht zu ist oder das Bett nicht gemacht, da gibt es ja Mülleimer nicht rausgebracht, da gibt es ja so viele Sachen, wo man schnell aus der Haut fährt, aber man verliert im Endeffekt den Blick auf das Wesentliche, weil man zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Ist der Hormonhaushalt wieder im Gleichgewicht, sehen wir auch viel mehr, was der Partner schon sowieso für uns leistet. Sollte er das nicht tun, dann ist es ein anderes Thema.
Aber das hast du jetzt sehr schön gesagt. Ja, ich finde, man darf ruhig ganz viel die kleinen Gesten loben. Also nicht irgendwie schleimen, sondern halt wirklich dankbar dafür sein, was der Partner eh schon alles für einen tut. Oh, das hast du sehr schön gesagt.
Und das, wie gesagt, ist halt einfach ein großes Zeichen für einen Hormonhaushalt, wenn ich da auf Kleinigkeiten gereizt bin. Da einfach mal auch hinzuschauen und auch mal der Sache auf den Grund zu gehen, was ist es denn wirklich? Und ich glaube, viele Frauen wissen, was gemeint ist, dass sie eigentlich es hassen, das Thema anzusprechen.
Ja. Passiert den Besten. Passiert den Besten. Meine Liebe, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass wir jetzt ja auch schon, ich glaube, über eine gute halbe Stunde haben miteinander plaudern dürfen. Ich bin mir sehr sicher, dass viele jetzt ein paar Aha-Momente hatten, so wie ich auch.
Hoffe ich, das wäre schön.
Als sie dir zugehört haben. Bevor ich dir die zwei Abschlussfragen stelle, die ich gerne so jedem Podcast-Gast stelle, wo kann man dich finden? Wo kann man dich finden? Wie kann man auf dein Angebot zurückgreifen?
Also mich findet man auf Instagram unter Nicole Bayer Frauengesundheit. Mhm. Ich habe jetzt auch ganz neu am Wochenende eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Pille absetzen oder Pille abgesetzt, auch Frauengesundheit. Da kann man nochmal in einem geschützten Raum drüber reden. Wer halt doch nicht so ganz so öffentlich über Sachen reden möchte, was ich auch verstehen kann, kann gerne in diese Gruppe kommen. Dieser geschützte Bereich und da findet man auch meine kompletten Kontaktdaten, wo man ja anrufen kann, schreiben kann, mir folgen kann.
Ja, super Angebot mit der Facebook-Gruppe. Ich kann mir vorstellen, wie du es gerade sagst, dass halt eben nicht jeder darüber öffentlich sprechen möchte. Ja, man sich dann auch ein bisschen schwer tut, aber ich glaube, dann in der Facebook-Gruppe sieht man ja dann auch, dass man mit seinen Beschwerden nicht allein ist, ne?
Genau, man sieht einmal, man ist nicht alleine, man denkt doch noch mal eher an irgendwelche Symptome, die man vorher gar nicht so gedacht hat. Das kenne ich halt, indem ich, wenn ich es mit meinem kleinen Hormoncheck abklopfe, einfach mal, oh ja, stimmt, das habe ich auch. Und man kann einfach mal Informationen in der Gruppe erstmal sammeln, weil ich kann voll und ganz verstehen, wenn man erstmal Informationen haben möchte, bevor man anruft oder ein Beratungsgespräch vereinbaren will, möchte man doch erstmal wissen, was kann ich tun oder was nicht. Auch da, mein Beratungsgespräch ist kostenlos.
Super. Vielen herzlichen Dank. Da bin ich immer gespannt. wirst du mir berichten, wie es da weitergeht. Jetzt sind wir ja hier nichtsdestotrotz ein Beziehungspodcast und die zwei letzten Fragen gehen in Richtung Beziehung. Und zwar, welchen Rat würdest du den Singles mit auf den Weg geben, die sich eine Beziehung wünschen?
Lern dich selber kennen.
Schön.
Ja, das ist das A und O. Erst wenn du dich selber kennst und weißt, was du willst, kannst du auf die Suche nach einem Partner gehen. Weil du erst findest nicht in deinem Partner das, was du dir wünschst, sondern das, was du im Endeffekt nur gebrauchen kannst. Also ich kann klipp und klar sagen, ich habe in meinem Ehemann, in meinem Partner mein Gegenstück gefunden. Also er ist mein Ruhepol, er ist mein Fels in der Brandung, er ist meine Putzhilfe. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das gesucht habe, bis ich es gefunden hatte.
Und das ging nur, weil du dich vorher mit dir selbst auseinandergesetzt hast.
Genau, weil ich eigentlich damals eine Beziehung hatte, wo ich genau wusste, wo ich dachte, das will ich. Und genau das Gegenteil der Fall war, das überhaupt nicht funktioniert hat. Und da habe ich erst kennengelernt, was ich überhaupt suche und wer ich überhaupt bin.
Sehr schön. Danke. Welchen Rat möchtest du denn gerne Paaren mit auf den Weg geben? Jetzt haben wir es gerade eben gehört. Du bist sehr, sehr glücklich mit deinem Gegenstück, die eine erfüllende Beziehung führen möchten.
Lasst euch Freiraum. Es ist zwar schön, alles zusammen zu machen, das braucht die Beziehung auch, aber jeder braucht seine eigenen Freunde, jeder braucht sein eigenes Hobby, um im Endeffekt wieder ja seine Ruhe und seinen Stress abbauen zu können, wie wir es vorhin schon mal gesagt hatten. Das ist wirklich das A und O. Und reden. Wenn ich nicht so viel reden kann mit meinem Partner, weiß ich nicht, wie es ihm geht, was ihn bedrückt, was ihn belastet. Deswegen, da ist es immer für mich sehr wichtig, da bin ich auch sehr empfindlich, wenn man da erst mit anderen über seine Probleme spricht, erst spricht man zu Hause und dann kann man gerne nochmal den besten Freund oder die beste Freundin einbeziehen.
Dankeschön, damit hast du auch etwas bestätigt, was ich in einer meiner Podcast-Folgen mal gesagt habe, dass der Partner die Priorität ist und dass man sich doch bitte mit ihm zuerst einmal auseinandersetzt, bevor man x andere Stationen aufsucht. Mensch, Nicole, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich werde alle die Links, die wir vorhin genannt haben, zu dir und zu der Facebook-Gruppe und so weiter, das werde ich alles in die Shownotes packen, damit die Leute mit einem Klick bei dir landen.
Danke.
Ja, ich danke dir ganz doll und ich danke dir, dass du ein bisschen Licht in das Dunkel und in das Wirrwarr der Hormone gebracht hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war wirklich schön und ich hoffe, ihr habt was davon. Und bin ich einfach fragen.
Alles klar, so machen wir's. Bis dann.
Ciao.
Ich fand das Gespräch mit Nicole richtig toll. Auch im Nachgang haben wir uns noch viel über Hormone unterhalten, weil es einfach ein ultra spannendes Thema ist, das uns am Ende des Tages alle betrifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne auf Apple Podcasts. Ansonsten teile sie gerne mit einer Person deines Vertrauens. Und hier nochmal die Erinnerung, wenn du Lust hast, meinen Prototypen zu testen, dann trage dich gerne unter dem Link in den Shownotes ein oder kontaktiere mich auf Instagram oder Facebook. Ich wünsche dir ein herrliches Osterwochenende, bleib gesund, immer schön die Hände waschen und fühl dich von Herzen umarmt, deine Ricarda. Von Herzen bedanke ich mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit heute. Und ich hoffe, du konntest einen tollen Impuls fürs Wochenende mitnehmen. Wenn du glaubst, dass jemand anderem in deinem Umfeld dieser Impuls ebenfalls dienlich sein könnte, dann teile gerne diese Folge oder auch den ganzen Podcast mit dieser Person. Ich für meinen Teil freue mich über eine positive Bewertung von dir. Ansonsten sehen wir uns auf Instagram oder Facebook, aber vor allem wünsche ich dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende.